Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Mein Name ist Patrick Gauer.
Alter?
Ich bin 58 Jahre alt.
Geburtsort?
Mainz.
Beruf?
Winzer.
Da traue ich mich immer nicht nach Hobbys zu fragen, aber gibt's die noch?
Die Hobbys gibt's noch, ja. Es ist einmal das Motorradfahren. Natürlich von der Zeit her sehr eingeschränkt, aber immer noch aktiv. Und ja, bis vor ein paar Jahren war noch das Skifahren ein Thema. Aber das habe ich dann ja wegen den Knochen oder den Schäden an den Knochen leider aufgeben müssen.
Wir hatten es ganz kurz im Vorgespräch. Das heißt natürlich, in der Landwirtschaft kommt es auch auf die körperliche Gesundheit immer an.
So ist das, jawohl. Ja, man ist dann immer bestrebt, möglichst ohne Unfall durchs Leben zu gehen. Ich habe ein skifahriges Erlebnis gehabt, ein Syndesmosebandriss. Und das hat mich praktisch fast ein Vierteljahr im Frühjahr gekostet. Und seit dieser Zeit ist das Skifahren passé.
Ja. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Also muss kein Spruch sein, Herangehensweise?
Ja, man sollte eigentlich alles entspannt angehen. Ja. Der ganze Stress, die ganze Aufregung bringt natürlich nichts, aber ja, es kommt trotzdem mal dazu. Aber trotzdem dann wieder entspannt sein. Ganz wichtig.
Ich finde das auch wichtig, aber die Zeiten machen es uns manchmal schwer, oder?
Das ist richtig, ja.
Ja, klar. Okay. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Ist das vielleicht auch dieses entspannte Gemüt?
Ja, auch schon. Also ich muss dazu sagen, ich bin von Sternzeichen Skorpion, habe allerdings nicht viel mit zu tun, ja. Aber ich kriege doch öfter gesagt, oh, der Skorpion.
Okay.
Habe allerdings dann in der Familie drei Waagen, die das Ganze auch wieder ausgleichen.
Guck mal, alles so, wie das sein soll.
Das passt schon, ja.
Patrick Gauer aus Bodenheim ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Heute geht es um Wein und vieles mehr. Patrick Gauer aus Bodenheim ist mein Gesprächspartner. Ich habe gerade beim Geburtsort mit was anderem gerechnet.
Wäre das örtliche?
Ja.
Ich
hatte eigentlich fast mit Bodenheim gerechnet.
Nein,
ja.
Ich habe noch einen älteren Bruder, er ist 5 Jahre älter. Der ist noch zu Hause geboren in Bodenheim in der Schillerstraße. Das war das alte Betriebsgebäude. Aber dann 5 Jahre später haben sich meine Eltern wohl dann noch fürs Krankenhaus in Mainz entschieden.
Okay. Ja, das war dann irgendwann so ein Trend, der ja auch bis heute anhält. Obwohl in Bodenheim kommt es immer wieder nochmal vor, so eine Hausgeburt.
Ja, das kommt schon mal vor. Wir haben auch in Bodenheim eine recht aktive Hebamme ansässig. Und dann denke ich, ja, das passt schon ganz gut.
Da gibt es
ja
auch das ganze Viertel mit den Hebammennamen.
Genau, die Straße, ja, die Rostit. Jetzt muss ich selbst überlegen.
Ich weiß es auch nicht genau, aber ich weiß, das ganze Viertel,
ja, richtig,
da, wo dann immer drin steht, Hebamme von bis
genau,
dann.
Genau.
Ja. Insofern spannend. Also eine ganz normale Krankenhausgeburt in Mainz, aber auch aufgewachsen in Bodenheim.
Ganz normal und unkompliziert. Aufgewachsen in Bodenheim, Grundschule in Bodenheim, dann Williges Gymnasium in Mainz bis zur 10. Klasse. Dann eine klassische Lehre als Weinhandelsküfer in der Gellerei Jakob Gerhard in Nierstein über 2,5 Jahre. Und dann die Laufbahn des Weinbautechnikers eingeschlagen über die Wirtschaftsschule in Oppenheim. Und dann ein Jahr in Bad Kreuznach die Technikerabschluss gemacht und seitdem im elterlichen Betrieb tätig.
Jetzt habe ich gerade schon gehört, heute ist der Betrieb ja so mitten in den Weinbergen. Aussiedlerhof sagt man,
ja,
glaube ich,
genau.
Richtig?
Ja, Aussiedlungsbetrieb,
ne? Jetzt habe ich gerade gehört von dir, da war der Betrieb noch da und da?
Ja, richtig, in der Schillerstraße, also sehr eingeengt. Das Haus wurde damals 1911 gekauft in der Schillerstraße mit einer Grundfläche von etwa 400 Quadratmetern. Damals sicherlich in Ordnung, aber schon zu meiner Zeit, beziehungsweise mein Vater auch noch aktiv war, eigentlich schon zu klein. Aber es wurde immer so ein bisschen angebaut, umgebaut, hingeräumt, hergeräumt. Und als ich dann mit meiner Frau oder mit damaligen Freundin mich entschlossen habe, den Betrieb weiterzuführen, beziehungsweise beide Betriebe weiterzuführen, meine Frau hatte auch einen Weinbaubetrieb von zu Hause. Und dann haben wir gesagt, das geht nur unter Dach und Fach. Es waren mittlerweile 3 Betriebsstätten im Ort. Also Lagerstätte und Betriebsstätten. Und ja, dann haben wir uns an den runden Tisch gesetzt. Das war 1995. Und sagten hier, die Betriebe müssen weitergehen. Es funktionieren beide Betriebe, aber eben nur neu. Dann haben wir alles in einen Topf geschmissen. Jeder hat ja gesagt. Die ganze Sache war in 10 Minuten erledigt. Und 98 haben wir angefangen mit dem Bau. Und 99 im August sind wir eingezogen.
Okay, das sind spannende Entscheidungen. Wenn ich jetzt 95 höre, da war ja der rheinhessische Wein noch nicht da, wo er heute ist, ne?
Das ist richtig, ja.
Also das heißt,
aber wir haben damals schon daran gearbeitet, darum sind wir heute so weit.
Ja, weil das Ding an der Sache ist, wenn man halt sieht, wie viele Betriebe verschwunden sind, ja. Und es lag einfach auch da, einfach an der Zeit, dass der Ruf des gerade des rheinhessischen Weins halt schon auch eine Zeit lang nicht so toll war.
Ja klar, es war in seiner Zeit so. Ja, da sprechen wir also über die Exportweine, über Liebfrauenmilch. Das war halt viel und süß und vielleicht auch günstig. Ja, und aber man hat damals schon dran gearbeitet. Also es ist immer der Unterschied, diese Weine, die eben damals exportiert wurden und die Weine, die im Weingut produziert wurden, sind. Ja, das waren natürlich kleinere Mengen, ist klar. Aber man hat dann eben anhand der Ausbildung und so weiter, der Rebsorte, die gepflanzt wurde, die Anbaumethoden, eben so daran gearbeitet, dass wir in Rheinhessen mittlerweile doch ziemlich weit vorne dabei sind. Man sieht das immer.
Also was heißt, ich würde sagen, wir sind ganz weit vorne.
Wir sind ganz weit vorne, ja. Immer vorne mit dabei, ja.
Also ich war jetzt gerade kurze Zeit in den Niederlanden und ich freue mich immer kaputt. Das heißt, wenn ich die rheinhessischen Weine auf der Karte sehe. Und es ist egal, wo man hinkommt. Es ist mittlerweile die Wahrscheinlichkeit, dass in den Weißweinen etwas Rheinhessisches dabei ist, ist sehr hoch.
Sehr hoch, das stimmt. Ja. Wir haben natürlich viele, viele Vorzeigebetriebe, die sich also wirklich viel, viel Arbeit machen. Und die sind natürlich dann in sehr vielen Lokalitäten, Ländern vertreten, das ist klar. Ja.
Das heißt aber, dieses Pflänzchen, was wir heute ist es ja ausgewachsen, kann man sagen, was wir hier sehen in Rheinhessen, das ist dann zu dieser Zeit eigentlich, ich glaube, ganz Großen, die da unterwegs sind, die haben auch in dieser Zeit wahrscheinlich die Weichen gestellt.
Ja, klar, wie gesagt, es kamen dann die Ausbildungen mit dazu. Ich weiß noch, in meiner Jugend hat ein Großcousin von mir in Geisenheim studiert, Weinbau. Und wie du das gehört hast, dass ein Mensch, der studiert Weinbau in Geisenheim, der ist ja ganz vorne dabei. Also das ist schon sehr angesehen gewesen. Ich sage, es ist mittlerweile fast Standard, aber es sind doch viele Prozente, die eben Geisenheim oder Neustadt mittlerweile ihren Bachelor oder sogar auch den Master im Weinbau und Önologie machen. Ja. Und da kriegst du natürlich schon, ich sag mal, sehr, sehr viel beigebracht. Ja.
Naja, und vor allen Dingen, es geht ja weiter. Geisenheim ist ja eine Talentschmiede für nicht nur Wein.
Nein, um Gottes Willen. Ja, das ist ja mittlerweile so vielseitig aufgebaut oder aufgestellt. Ja, das ist richtig.
Jetzt nehme ich mir mal einen Wein in die Hand. Das fängt ja mit Kleinigkeiten an. Also früher war, der Wein sah ja auch anders aus.
Richtig,
es fängt ja schon so an. Ich brauche ja irgendeinen Anreiz zu kaufen. Und das heißt, die Etiketten sehen heute anders aus. Die Sachen sind anders gestaltet.
Genau,
es sind immer Farben mit im Spiel.
Ja.
Oder, genau.
So ist es, ja, richtig.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Gauer. Heute geht es wieder mal um Wein hier bei Antenne Mainz. Patrick Gauer aus Bodenheim ist bei mir. Er ist Winzer und wir haben gerade darüber gesprochen, wie Weinflaschen heute aussehen. Wie war das denn damals? Wie sah das in den 90ern noch aus?
Oh Gott, wie sah das aus? Das war die klassische braune Schlegelflasche, ja. Dann war der Kork drauf, wobei viele da auch dann nach Kork geschmeckt haben, leider, ja. Eine schöne dicke Plastikkapsel, die da drauf war und ein klassisches altes Etikett mit einem bunten Wappen oder so ein bisschen Fantasiebezeichnung, keine Ahnung, ja. Und das war Standard, das war eben so, ja. Und dann kamen die ein oder andere und haben das einfach modernisiert, alles auf den Kopf gestellt. Jetzt nicht nur die Anbaumethode, auch im Weinkeller, also was ja der Verbraucher kaum sieht, ist so viel passiert, mit natürlich verbunden riesigen Investitionen, ja. Das stickt alles im Keller, im dunklen Keller, da kommt eigentlich ja kaum jemand hin. Und das hat auch eine Rolle gespielt, die Technik im Weinbau, die Technik im Weinausbau, was da alles greift, ja, und auch das Verständnis für den Wein. Ich kann mich noch erinnern, in den 70er Jahren, als kleiner Bub, da bist du mitgegangen in die Lese, natürlich alles Handlese, dann wurde die Butte getragen, das wurde dann rausgetragen in eine größere Bütte auf dem Anhänger, da hast du die Trauben ausgeleert. Ja, das hat nur gestaubt. Das heißt, da war so viel Botrytis und Pilz mit dabei. Aber das war Standard. Das war einfach so, ja. Und mittlerweile guckst du, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Also die Traubengesundheit ist das A und O im Weinausbau. Und da legst du dann deinen Fokus drauf. Aber das hat damals keiner gemacht. Wahrscheinlich auch, ich sag mal, nicht aus Nichtwissen, sondern weil halt vielleicht dann einfach auch die Zeit gefehlt hat. Ja, das kommt dann auch dazu.
Ja, und ich glaube, es war halt, manchmal ist es auch eine Frage der Zeit. Das ist halt etwas, was noch überliefert wurde aus einer älteren Generation wurde einfach so fortgetragen und irgendwann kommt dann der Bruch. Ja.
So ist es, ja. Ja, man macht dann einfach mal auch, ja, es ist ja mittlerweile relativ offen. Also man tauscht sich ja aus unter den Kollegen. Ich weiß noch, früher viele Winzer haben ihr eigenes Süppchen gekocht. Ja, da war also gar nichts zu erfahren.
Geheim?
Ja, so in etwa, ja. Aber mittlerweile ist mir doch da relativ offen, ja. Und wie gesagt, man legt dann eben dann den Fokus auf diese Traubengesundheit. Gesundheit, was in meinen Augen einfach das A und O ist.
Was ich spannend fand, das habe ich auch erst vor ein, zwei Jahren gelernt, ist tatsächlich auch diese Labortechnik, die heute eine Rolle spielt.
Also ja, sicher. Was haben meine Eltern gehabt? Das war ein Refraktometer, also eine Wurstwaage, wo der Zuckergehalt festgestellt wurde und das war alles.
Fertig.
Ja. Fertig, genau, richtig. Ach, guck mal hier, der hat 90 Grad Öxle, wunderbar. Perfekt, Spätlese. Ja. Und heute guckst du alle möglichen Parameter, ja. Da geht es, also wie gesagt, Mostgewicht, da geht es um die Säure, geht es um den pH-Wert, um so viel Inhaltsstoffe, die teilweise auch dann im Labor ermittelt werden, um einfach die Gärung dann auch hauptsächlich entsprechend zu lenken und einzuschreiten. Wenn Fehler passieren, wird dann eingeschritten. Also es passiert da sehr, sehr viel.
Man merkt es aber auch. Und zwar jetzt gar nicht, ich bin jetzt gar nicht der, der den Geschmack da so riesig beurteilen kann. Was ich viel spannender finde, ist der Geruch. Das heißt, wenn du einen richtig guten Wein hast und der ist im Glas und was dir da entgegenkommt. Und wenn es dann genauso schmeckt, ist es perfekt.
Das ist dann perfekt. Das ist der Idealfall. Ja, richtig, klar.
Ja. Ja. Aber das finde ich eigentlich mit eines der spannendsten Momente, wenn der Wein im Glas ist.
Ja, so ist es. Also das ist auch unser Bemühen. Man merkt das ja, wenn man draußen zur Lese ist, probiert die Traube, ob sie entsprechend reif ist und hat dann diese Aromen im Mund. Und diese Aromen, wie du gerade angesprochen hast, und die musst du sehen, dass du die mit ins Glas bringst. Und das ist dieser Fokus. Das heißt erstmal die Traubengesundheit, dann eine gezügelte Vergärung, eine langsame Vergärung, dass eben alles nicht aus dem Spund rauskommt. Wenn es im Keller wunderbar riecht, ist das ja schön. Aber dieser Geruch geht natürlich dem Wein verloren. Ja, also das muss alles da bleiben, wo es ist. Und das ist, wie gesagt, das ist die Hauptsache. Da geht es uns drum. Ja.
Das heißt, dann war 1998 sowas wie ein Neustart? Oder wie sagt man das dann?
Ja, also für uns schon. Mein Vater, auch meine Schwiegereltern, natürlich noch mit dem Betrieb mit drin gewesen. Aber man hat dann alles praktisch auf Null gedreht und wieder von vorne angefangen. Und ich muss sagen, wir hatten wirklich das Glück, der Standort in Bodenheim mit unserem Weingut. Und es war von Anfang an eine Menge Arbeit, die auf uns zukam. Aber wir hatten unser Ziel, unser 10-Jahres-Ziel, was gesteckt war, also praktisch für 2009, 2010, schon nach 3 Jahren erreicht.
Perfekt.
Und also da haben wirklich alle Gas gegeben.
Und ihr habt ja eine atemberaubende Lage, ne? Das heißt, ihr guckt wirklich auf Weinberge.
Weinberge auf der einen Seite und bis ins Rhein-Main-Gebiet, bis zum Frankfurter Flughafen, freier Blick bis darüber. Gott sei Dank eine etwas erhöhte Lage mit bei diesem Wetter gerade. Schönes Lüftchen, was da immer geht. Und natürlich auch an einem Weg gelegen, der gerne genutzt wird, um Fahrradausflüge zu machen, um Spaziergänge zu machen. Also es ist schon eine sehr schöne Lage, das muss man sagen, ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Gauer. Patrick Gauer aus Bodenheim ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz vom Potsdamer Hof. Und das Weingut, das liegt etwas außerhalb, mitten in den Weinbergen. Und so einmal im Jahr mindestens seid ihr ganz zentral, ne, in Bodenheim.
Wir sind einmal zentral, wenn das St. Almansfest stattfindet, ja. Ist allerdings, sagen wir, das Problem, dass wir mit dem Ausschank oder sagen wir mit unserer Weinstube ja dann praktisch mittendrin liegen. Und es ist dann schwierig zu handeln. Und da haben wir uns vor etlichen Jahren dazu entschieden, an diesem Wochenende selbst einen zu trinken. Das heißt, die Weinstube bleibt an diesem Wochenende bzw. über diese Woche geschlossen und dann sind wir eben aus Mangel an Zeit, nutzen wir diese Woche natürlich und sind dann selbst unterwegs.
Ja, aber ich glaube, es ist auch genug Angebot da, oder?
Dass richtig, man mal, natürlich. Man kann mal so schön sagen, fremdgehen, ja.
Ja.
Muss auch schnuppern, was die Kollegen alles so im Angebot haben und ja, plaudern, sich austauschen.
So, was habt ihr für Weine, was baut ihr an, das typische Rheinhessische?
Wir sind also von der Seite her typisch Rheinhessisch, haben 18 Rebsorten im Angebot, beziehungsweise im Anbau. Und es wird angeboten vom einfachen Schoppenwein über die anderen Qualitäten bis hin zu den Spitzenweinen, auch Barrique ausgebaute Rotweine, Reserve, Grauburgunder. Also das ganze Spektrum. Es ist Sekko mit dabei, Sekte sind mit dabei, der Traubensaft wird selbst hergestellt. Ja. Also da ist wirklich das ganze Spektrum mit dabei.
Und jetzt haben wir dieses Jahr, das ist so das, was man eigentlich so einen klassischen Sommer nennt, ne?
Das ist so ein typischer
deutscher Sommer.
Deutscher oder rheinhessischer Sommer, ja. Da sind wir ja bei uns im Rhein-Main-Gebiet, ich will mal sagen, teils bevorteilt, teils auch, gucken wir immer so ein bisschen in die Röhre, was jetzt gerade wieder die Temperaturen angeht. Heute, gestern, wir kommen also weit über die 30 Grad. Mein Sohn sagt gerade, oh, heute ist das Sonnenbrandwetter. Also wohl der Tag mit den höchsten Temperaturen und die Traube momentan im Stadium ist, wo sie also doch empfindlich ist, was den Sonnenbrand angeht. Und ja, aber es ist halt typisch, man lebt damit und es wird sich auch nicht ändern.
Jetzt sind wir aber genau bei dem Punkt. Wir hatten jetzt ja wunderbare Jahre, ne? So richtig, richtig tolle Sommer mit, wo man aufpassen musste, dass nachher nicht viel zu viel im Wein drin steckt. Ja,
genau.
Und jetzt ist eher wieder so... Es sind mal ein paar Tage, aber insgesamt ist es durchwachsen.
Es waren die Jahre 18, 19, 20 und 22, die also auch sehr, sehr trocken und heiß waren. Man hat sie auch am Rhein gesehen, der ja teilweise so ausgetrocknet war, dass man rüberlaufen konnte. Und aber jetzt hat es im ersten Halbjahr 2024 so viel geregnet wie seit den ganzen Wetteraufzeichnungen nicht mehr. Also auf der einen Seite sind wir ganz dankbar. Der Wasservorrat, der Grundwasserspiegel wird wieder aufgefüllt. Auf der anderen Seite natürlich bei diesem Wetter, auch bei dieser Feuchte, hat der Winzer oder auch der Landwirt natürlich viel mit Pilzkrankheiten zu kämpfen. Ja, das ist so ein Faktor dieses Jahr, aber es ist nun mal nicht zu ändern. Ja, das heißt also mehr Pflanzenschutz, natürlich immer nur so viel, wie gebraucht wird, aber trotzdem so viel, dass die Traube gesund bleibt.
Ja. Also, ich weiß aus vielen Gesprächen, weil es wird ja immer so geschimpft auf die Landwirtschaft, mein Eindruck ist ein ganz anderer. Ich glaube, dass tatsächlich das so sorgsam umgegangen wird. Ja, es werden Dinge ausgebracht, die wir am besten nicht ausbringen. Aber wenn ich dann halt oft von den Mengen sehe und dann gibt es irgendwelche Technik, das wieder einzufangen. So ist es. Also ich halte das für so fortschrittlich und darauf sollten wir auch ein bisschen stolz sein.
Ja, richtig, ganz genau. Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir in Deutschland in dem Land leben, wo dies am meisten überwacht wird, am besten erforscht ist. Und ja, ich kann es immer nur vergleichen. Ich kenne es noch von meinem Vater, von der Generation. Da war so das Motto auch, die Empfehlung der Industrie, was jetzt Dünger oder Pflanzenschutz anging, viel hilft viel. Das war einfach das Schlagwort, ja. Und mittlerweile, ich meine, wir sind alle so gut ausgebildet in der Landwirtschaft, ja. Also wir sind ja nicht umsonst jahrelang in der Schule. Es wird wirklich, also nur das ausgebracht, was wirklich gebraucht wird. Und es ist kein Landwirt oder kein Winzer da, der einfach sagt, ja, jetzt komm, egal, kostet ja nichts. Das ist Blödsinn, völliger Blödsinn. Und da finde ich auch die Presse, die teilweise sehr, sehr einseitig darüber berichtet. Ja. Wir müssen überlegen, wir haben mittlerweile über 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Und die Fläche, die gerade jetzt in Deutschland zur Verfügung steht und auch weltweit zur Verfügung steht, wird immer kleiner. Und es sind immer mehr Menschen, die ernährt werden müssen. Es funktioniert einfach nicht ohne Pflanzenschutz. Und das nächste Problem ist, was auch der eine oder andere dann diese kleinbäuerliche Landwirtschaft, zurück zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Ja, wer soll denn das tun? Wer soll denn das arbeiten? Dann stellen Sie mal die Leute mit einer Hacke auf den Zuckerrübenacker und sagen, hier, jetzt hackst du mal 1 Hektar Zuckerrüben.
Also wir sehen ja ein Beispiel zum Beispiel, was gerade mit der Inflation jetzt gekommen ist. Die Biobetriebe sind die als erstes Schwierigkeiten hatte, weil die Leute nicht bereit sind, diesen Preis zu bezahlen.
Das ist der Preis, ja, richtig. Ja. Jetzt haben sie Probleme durch die Witterung eben, durch diese Feuchte, dass ja der Mehltaupilz, der ja praktisch jede Pflanze befällt, teilweise kaum noch zu bekämpfen ist. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig.
Sind wir schon mitten im Thema. Das heißt, der Winzer, der hat immer den Blick auf das Wetter.
Ja, klar, natürlich. Wir leben mit der Natur und dann hast du immer einen Blick am Himmel oder mittlerweile ja auch auf der Wetter-App und alle möglichen, Informationsquelle, was das Wetter angeht, was auf dich zukommt. Klar, wir können den Regen oder den Hagel, wenn er denn kommt, oder den Frost nicht aufhalten. Aber trotzdem guckst du immer, was muss ich tun oder was kann ich tun, dass ich da einigermaßen gut durchkomme.
Obwohl ich habe schon so verrückt, ich weiß gar nicht, ob das hier gemacht wird, ich habe schon so verrückte Sachen gesehen, dass dann irgendwie auch so Flammen irgendwie in die Weinberge gestellt werden.
Ja, es war dieses Jahr ein Thema. Wir hatten 2 Frostnächte im April. Die erste Nacht ging bei uns noch haarscharf vorbei, also ohne Schäden. Die zweite, ich habe jetzt das genaue Datum nicht im Kopf, war so um den 10., 15. April, waren teilweise Temperaturen bis -3, -4, auch -5 Grad in entsprechenden Lagen. Und dann kann man mit einer Paraffinkerze, das sind also praktisch so kleine Blecheimer, die werden dann aufgestellt im entsprechenden Abstand in den Weinbergen, werden angezündet. Sieht toll aus, kostet viel Geld, hat aber bei diesen Temperaturen nichts gebracht. Ich sag mal, da ist möglich, eine Temperaturdifferenz auszugleichen von 1,5 Grad, ist sicherlich kein Problem. Aber bei -3, -4 Grad hat das einfach nicht ausgereicht. Und dann sind in Rheinhessen doch etliche 100, ich will nicht sagen sogar 1000 Hektar in dieser Nacht erfroren.
Okay, aber normalerweise wäre das dann der Punkt, jetzt heißt es in der Nacht raus und diese Sachen aufstellen.
Ganz genau, wieder mit dem Blick auf den Thermometer oder auf die Wetter-App und ja, jetzt alles raus und gucken, dass wir einmal die Möglichkeit haben, dass wir heizen, also dass wir einfach Temperatur da reinbringen oder dass wir die Luft bewegen. Das heißt, es ist ja dann meistens diese kalte Luft über der Erde. 1 Meter Höhe, das ist der kälteste Bereich. Und dass man einfach diese Luftschichten mischt. Aber es ist natürlich sehr aufwendig, das dann hektarweise zu betreiben. Also die nächste Möglichkeit machen ja auch die Obstbauern gerne, die Beregnung. Dass über die Wasserzufuhr eben die Pflanze vor Frost geschützt wird.
ich überlege gerade, wie mache ich das mit dem Wind? Das heißt, da fahre ich mit den Fahrzeugen ständig durch, oder?
Es war schon, oder wurde probiert mit dem Hubschrauber.
Okay.
Ja, der also ständig dann über diese Flächen hinwegfliegt, einfach diese Luftschichten mischt. Ist natürlich sehr aufwendig, sehr teuer, ja. Das muss man dann auch hin und her rechnen, ob es sich dann überhaupt rentiert, sowas zu machen. Es gibt etwas größere Windmaschinen, also ich will jetzt nicht sogar sagen, so groß wie ein
Windrad.
Windrad, danke, sorry. Ja, aber es ist alles sehr aufwendig. Was jetzt dazukommt, was uns ein bisschen in die Karten spielt dabei, ich will nicht sagen, es ist uns egal, weil nach dem Frost ist dieser, gerade der Weinberg, also viel pflegebedürftiger wie ein normaler Weinberg, der normal wächst. Wir haben Gott sei Dank eine Hagel- und Frostversicherung abgeschlossen, was momentan in vielen Betrieben eben der Fall ist. Und sieht dann so aus, dass du eben dann mit diesen Prämien, die du dann kriegst, wenn was erfroren ist, du dir wenigstens wieder entsprechendes Material zukaufen kannst.
Das heißt,
ja, also das ist also eine beruhigende Sache.
Okay, der Ausfall ist trotzdem da.
Der Ausfall ist da, ja.
Aber klar. Im Prinzip ist die Perspektive, dass das nur ein Jahr ist.
Ja, ja. Richtig, okay. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Gauer. Patrick Gauer ist mein Gesprächspartner. Er ist Winzer aus Bodenheim. Wir waren gerade bei der Natur, bei den Temperaturen und alles, was zum Berufsbild des Winzers, der Winzerin dazugehört.
Und ich glaube auch jetzt Bodenheim durch diese Hanglage, manchmal sind die Temperaturen auch unten natürlich anders als oben. Ja.
Selbstverständlich, ja. Es ist ganz bei uns teilweise extrem, wenn wir dann mal so mit dem Fahrrad unterwegs sind, gerade in den Abendstunden, und du fährst aus dem Ort raus, wo du denkst, oh ja, es ist doch eigentlich relativ frisch, und dann kommst du bei uns auf die Höhe, ist manchmal ganz merkwürdig, und dann merkst du, wie du da in das Warme reinfährst. Und so ist es natürlich auch dann in den Weinbergslagen, wo verschiedene Temperaturen dann herrschen und verschiedene klimatische Bedingungen. Dann hat man auch den Fokus gesetzt auf entsprechende Rebsorten in die entsprechenden Lagen, entsprechende Böden. Also da spielen schon so viele Faktoren mit rein. Es ist schon aufwendig, aber auf der anderen Seite ist es super interessant und ja, man lernt immer wieder dazu, jedes Jahr.
Wie ist das, wenn man eine Weinmajestät beherbergt?
Aufregend.
Okay.
Ja. Es war die Geschichte meiner Tochter, kam eines Tages, also letztes Jahr im Frühjahr. Papa, ich habe die Möglichkeit, mich zur Wahl der rheinhessischen Weinkönigin aufstellen zu lassen. Soll ich das tun? Da sage ich, du, ich habe da mal mit den Schultern gezuckt, aber sagt, Eleni, du kannst nichts verlieren. Du lernst dazu, du lernst wahrscheinlich viele Leute kennen, du kriegst viel Input. Es ist eine Menge Arbeit wahrscheinlich, die auf dich zukommt, also viele Termine. Aber wenn du hast Freude am Wein, du kommst aus dem Weingut, hast gesagt, mach einfach. Hat sie dann gemacht, hat sehr viel Freude gehabt. Die Wahl war dann im September. Wurde nicht zur Weinkönigin gewählt. Weinkönigin wurde dann die Annalena Baum. Aber die fünf, die jetzt, beziehungsweise vier, die jetzt zur Seite stehen, die vier Prinzessinnen, haben Spaß miteinander. Ja, sie sind jedes Wochenende unterwegs. Ja, und also, nee, es ist alles gut. Und jetzt ging es so schnell, das Jahr ist schon wieder fast vorbei.
Ich habe immer jetzt mit der Annalena Baum habe ich schon gesprochen hier. Mhm. Ich habe aber auch schon mit Weinprinzessinnen in den Vorjahren gesprochen. Mhm. Und ich finde das sehr spannend, wenn man den Menschen am Anfang und am Ende begegnet. Mhm. Das Jahr macht halt wirklich etwas.
Ja. Also die Mädels, wie soll ich sagen, reifen, ja. Also ja. Es ist Wahnsinn. Einfach durch ihre Auftritte, durch ihre Präsenz. Es sind ja nicht nur die Weinfeste, es sind ja auch dann Weinmessen, wo also wirklich internationales Publikum da ist. Und also das ist, man kriegt dann hinterher auch immer den Input, so die Infos, was denn so gelaufen ist und so. Also ich finde es super interessant und super spannend, gerade in dem Alter. Die Mädels sind alle ja noch jung. Und da lernt man fürs Leben. Das ist, ja.
Ja, aber ich überlege jetzt gerade vor Weinfest Eröffnungsrede mitzuhalten. Was stehen denn in Bodenheim zum Beispiel da? Da stehen doch auch bestimmt ein paar hundert Leute, ne?
Ja, war ja bei uns praktisch vor der Haustür.
Genau.
Und dann stand meine Tochter auf der Bühne, ja. Und klar, jeder schwingt dann seine Rede, der Bürgermeister, der Verkehrsverein, dann war sie noch dran und sie ist aber. Also Eleni ist immer kurz und bündig. Ja, ich sage also das, was gesagt werden muss, und hat selbst den meisten Spaß dabei, freut sich, ist also immer ein freundliches Wesen. Und ja, ich fand auch in der Zeit der Wahl der Weinkönigin eine freie Rede vor 500-600 Leute da im Publikum. Also ich war schon angenehm überrascht mit so einem leichten Tränchen doch in dem Auge.
Nein, ich glaube, es ist schon, es ist auch beeindruckend, aber das nimmt einem ja auch keiner mehr. Das heißt, dieses ganze Jahr ist da und wenn man vor Menschen sprechen kann, kann man vor Menschen sprechen.
Genau so ist es, ja. Nee, ja. Also toll, ich kann es wirklich nur empfehlen.
Und ist das jetzt Ihr Wein, den ich in diesem
so
in der Hand
halte? Jawohl. Okay. Wir haben uns dann entschlossen, klar, dass ihr auch in Wein dann irgendwie daherhalten muss für die Weinprinzessin. Und ja, das war so ein Sonntagvormittag, dann standen ein paar Probe bei uns in der Winothek aus dem Weinkeller. Und dann haben wir darüber gesprochen, was stellst du dir denn vor? Und wir haben dann so ein kleines Cuvée zusammengestellt, hin und her probiert. Am Ende wurde es ein Riesling mit Gewürztraminer, feinherb ausgebaut, mit etwa 20 Gramm Restsüße. Und zu allem, ich sag mal zu allem Überfluss, auch noch mit der Goldmedaille der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet. Also haben wir in dieser Richtung auch alles richtig gemacht.
Okay. Ja. Bei euch im Betrieb ist alles, also ihr macht Wein, ich kann Wein ab Hof kaufen.
Selbstverständlich.
Aber ihr habt auch eine riesen Gastronomie, ne?
Wir haben einen Gutserschrank dabei. Das ist, die Sache meiner Frau gewesen. Das kommt aus ihrem Betrieb. Der elterliche Betrieb war praktisch der Gutserschrank Potsdamer Hof. Und ist das ganze Jahr geöffnet, von Mittwoch bis Sonntag. Natürlich auch mal mit einer Auszeit, ja. Aber
beim Albansfest zum Beispiel.
Ne? Albansfest, ja. Nein, auch nochmal dann, auch wegen Personal eben, eine vierwöchige Pause dann im Oktober, November und auch zwischendurch nochmal. Man muss einfach auch manchmal runterkommen, ja. Weil es einem doch sehr mitnimmt, gerade so den Sommer über. Man hat also ja die ersten 8 Stunden Arbeit im Weinberg und wenn die Leute dann ausspannen wollen, dann geht's weiter in der Weinstube.
Und jetzt haben wir genau schon diesen Punkt. Das heißt, das ist etwas, egal wo man hinschaut, gerade es fehlt das Personal. Ne?
Ja, richtig. Ja. Also ich muss wirklich sagen, es läuft alles sehr gut. Aber das Hauptproblem ist mittlerweile das Personal. Ja.
Ja, wir haben das jetzt vor kurzem auch in der Gastronomie mitten in Mainz gehabt, die halt gesagt haben, wir machen jetzt mal 2 Wochen zu, weil wir können nicht, wir haben niemanden. Wir können das nicht stemmen, wir sind zu wenig Menschen.
Ja, das ist das ganz große Problem. Und da stellt sich immer die Frage, wo sind denn alle Menschen hin? Was tun die alles?
Ja, und ich überlege halt immer, als ich in dem Alter war und Jobs gesucht habe, wäre ich froh über diese Angebote, die ich heute alle sehe, weil die gab es damals gar nicht.
Ja. Und sie arbeiten mittlerweile ja auch für gutes Geld. Also ich meine, das ist ja erst kein Hungerlohn, wenn die Mädels dann abends nach Hause gehen und dann haben die schon so ein bisschen Grinsen im Gesicht. Ja. Immer recht freundlich, dann das Trinkgeld mit dabei. Also das passt schon. Ja, also da mangelt es nicht dran.
Also gerade in der Gastronomie hat man es ja tatsächlich auch ein bisschen selbst in der Hand, ne?
Ja, richtig, ganz genau. Ja. Die Freundlichkeit, das Aussehen, ja, alles drum und dran, ja, klar. Ja, ja, es ist, also ist, man fragt sich wirklich, was ist los? Ich kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht.
Ja, aber es ist tatsächlich etwas, was, egal wo man hinschaut, fehlen die Menschen, die arbeiten.
Also falls das jemand hört, kommt's dann mal hoch.
Ja, ich glaube, wer arbeiten möchte heute, der hat, glaube ich, kein Problem, irgendetwas
das ist richtig.
Zu finden. Im Prinzip, wir hatten schon gesagt, es gibt eigentlich keine Ruhezeit, ne, für beim Thema Wein, ne? Oder wann ist die beste Urlaubszeit?
Ja, ich sag mal, die beste Urlaubszeit, ja, es ist schon, also für uns die Winterzeit. Ich sag mal, nach dem Weihnachtsgeschäft ist ja unsere Hauptverkaufssaison, November, Dezember. Dann wird es doch schon ruhiger. Da ist in der Gastronomie nicht mehr ganz so viel los, also es ist nicht mehr so rappelvoll. Dann steht der Rebschnitt an, das kann man doch über etliche Wochen oder Monate auch rausziehen. Und da ist dann schon so ein bisschen Entspannung angesagt. Klar, natürlich, man muss die Weine vorbereiten für die Abfüllung im Frühjahr. Das läuft dann aber alles so, das läuft dann so, immer weiter. Aber das ist so eine gute Zeit. Momentan liegen wir jetzt so in der Zeit, wo man sagt, okay, für den Sommerurlaub, das passt jetzt auch so die nächsten Wochen. Aber jo, dann müssen wir uns dieses Jahr schon wieder auf die Ernte vorbereiten, die wahrscheinlich so die erste oder zweite Septemberwoche ansteht. Da wird es wohl losgehen dieses Jahr.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Gauer. Er ist Winzer, er kommt aus Bodenheim. Patrick Gauer ist mein Gesprächspartner.
Jetzt habe ich gerade 58 gehört am Anfang. Gibt es da schon Gedanken, wie, wann man vielleicht aufhört oder ist das in der Landwirtschaft gar nicht drin?
Mein Sohn sagt immer, der ja den Betrieb übernimmt oder übernommen hat, Papa, du brauchst dir keine Gedanken zu machen, du kriegst lebenslänglich.
Das heißt, das ist, glaube ich, ein normaler Schritt. Ne? Das erlebe ich halt oft, solange das halt geht.
Gerade in der Landwirtschaft, drin. Ja, unterstützt man dann seine Nachfolger oder in dem Fall ja die Kinder. Und dann macht man das. Klar, es ist natürlich entspannter. Man kann einen Teil der Verantwortung abgeben oder den ganzen Teil der Verantwortung, was jetzt auch schon der Fall ist. Gibt es Betriebsbereiche, wo ich mich dann schon, also ich will jetzt sagen, nicht mehr drum kümmere, aber die eben der Junior übernimmt. Und dann weiß ich, dann ist das in guten Händen und das ist perfekt. Man schläft dann doch schon ruhiger.
Wobei natürlich, ich weiß nicht, bezieht sich das eher auf den Keller oder was?
Nee, eigentlich auf alles.
Auf alles, ja. Okay.
Es wird natürlich nach wie vor über alles gesprochen, was gemacht wird. Sogar in 3 Generationen. Also mein Schwiegervater, der diese Woche 88 wurde, der ist da auch noch immer mit am Start und der will natürlich auch wissen, um was es geht. Und entsprechend, also drei Generationen über entsprechende Themen, ja.
Und ich glaube, auch wenn die es anders gemacht hat, die Generation davor, die haben natürlich trotzdem eine Ahnung von der Natur wie kein anderer, ne?
Erfahrung über viele, viele Jahrzehnte, ja. Und dann ist immer wieder mal ein Jahr dabei, wo du das entsprechende Jahr vergleichen kannst. Und dann heißt es ja, was habt ihr denn damals gemacht? Wie wurde denn das gemacht? Und da kannst du immer noch irgendwelche Tipps gebrauchen, ja, auf jeden Fall. Und genauso ist es bei meinem Sohn. Na gut, sind 30 Jahre Unterschied. Da heißt es dann auch manchmal, ja Papa, wie war denn das da? Wie hat denn das funktioniert? Und hin und her. Und ja, genauso umgekehrt ist es bei mich. Ich lerne dann eben auch Sachen, wo in meiner Zeit kein Mensch dran gedacht hat. Hauptsächlich die Sache der elektronischen Datenverarbeitung.
Was hier heute dazu gehört.
Ja, gehört dazu, also, auf jeden Fall. In jedem Bereich. Ja.
Ich glaube, Landwirtschaft dürfte mit am meisten von Bürokratie behaftet sein.
Ne? Das ist schon sehr aufwendig, ja. Ja. Also teilweise sitze ich am Schreibtisch und da denke ich, eigentlich hast du ja Winzer gelernt und bist kein Schreibtischjob. Aber es ist teilweise so umfangreich und so viel, ja, so aufwendig und teilweise so sinnlos. Ich hoffe, dass diese Entbürokratisierung irgendwann mal greift.
Ja, ich habe die Hoffnung verloren. Das geht ja schon irgendwie ein paar Jahre. Man müsste es ja irgendwann merken. Und Entbürokratisierung geht, glaube ich, auch nur, indem wir wirklich Regelungen abschaffen und nicht irgendwelche... Ja. Neun
on top, genau.
Und ist das tatsächlich so, dass Landwirtschaft, ich habe da irgendwann vor kurzem was gesehen, ständig von Satelliten überflogen wird und kontrolliert wird?
Ja, es ist natürlich in der heutigen Zeit mit der Technik, die wir haben, alleine die Drohnen, die unterwegs sind, Satelliten, die unterwegs sind. Also es gibt praktisch von jeder landwirtschaftlichen Fläche Luftbildaufnahmen, die auch jährlich gemacht werden. Es werden Fruchtfolgen kontrolliert, Grenzen kontrolliert, Grenzabstände, ob die Flächen übereinstimmen und. Also es ist super, super aufwendig und ja, mittlerweile auch super gläsern.
Ich überlege nur, für mich ist, warum macht man das? Weil Kontrolle könnte viel großmaschiger sein und würde wahrscheinlich zu einem ähnlichen Ergebnis führen. Es riecht so nach Misstrauen eigentlich, wenn man ganz genau hinschaut, wenn man so engmaschig kontrolliert wird.
Ja, das ist richtig. Das würde ich auch so unterschreiben. Ich sage immer, es sind viele, die da ganz oben dran sitzen. Die müssen erstmal ein Jahr in der Landwirtschaft tätig sein, dass sie überhaupt wissen, um was es geht. Klar haben die wahrscheinlich auch ihre Landwirtschaft studiert und gemacht und getan, aber da fehlt es ganz, ganz häufig einfach an der Praxis, an der Basis. Das ist ja nicht nur in der Landwirtschaft, das ist ja auch in anderen Bereichen so. Da ist also viele ganz oben sitzen, die sagen, so und so wird's gemacht. Man kriegt das ja praktisch jede Woche in allen Bereichen mit.
Naja, es ist leicht, was am Schreibtisch zu entscheiden, so wenn man es so nicht machen muss.
Ja,
ne?
Genau, so ist es, ja. Und das ist halt das große Problem, ja.
Sehr
ich glaube, mit der Ausbildung, die unsere Landwirte haben, die Vorschriften, die sie gemacht kriegen, also sind manche Sachen sind einfach sinnlos, völlig zweckbefreit. Das ist überfällig, also total, das ist nicht notwendig.
Ja. Aber dieser Betrieb, höre ich, ist in guten Händen, die Kinder sind aktiv.
Das ist richtig, jawohl, ganz genau. Ja, es freut uns natürlich auch, freut uns beide, dass wir so Interesse daran haben. Aber klar, es ist in so einem Betrieb dann, ja, wenn der Sohn schon mit 2 oder 3 Jahren dann mit auf dem Traktor sitzt, ist immer dabei, Papa, was machst du, kann ich mitfahren? Und dann kriege die das eigentlich in die Wiege gelegt, ja. Und das ist eigentlich fast überall so eine Landwirtschaft. Es ist also, es gibt noch der ein oder andere Seiteneinsteiger, aber ich sag mal, die meisten, die diese Betriebe übernehmen, kommen dann doch aus der Familie.
Das heißt, die Kinder haben halt auch irgendwo Ausbildung gemacht oder auch studiert?
Mein Sohn hat den Bachelor gemacht in Geisenheim, ja, studiert. Meine Tochter wollte ihm gleich tun. Hat so nach dem 3. Semester in Geisenheim gemerkt, ich weiß nicht, ob es so in die richtige Richtung geht. Nach wie vor super Interesse am Wein. Hat aber dann umgeschwenkt, hat ihre Bürokauffrau gemacht in Mainz-Hechtsheim und wurde dort auch übernommen und arbeitet da jetzt seit, auch das 2. Jahr schon. Nee, ist glücklich da in ihrem Job und wollen dann sehen, dass die Kleine, sage ich, also Eleni, unsere heutige Weinprinzessin, dann eventuell den Gastronomiebetrieb übernimmt.
Ja. Okay, ja. Aber letztendlich auch die Expertise im Büro, haben wir ja gerade auch schon gehört, auch die ist natürlich hilfreich, weil
natürlich,
das ist etwas, was gemacht werden muss und ich vermute, so wie bei vielen Selbstständigen, es passiert nach der eigentlichen Arbeit.
So ist es, zwischendurch, Sonntagmorgen, ganz genau, ja. Da habe ich auch noch den Vorteil, dass meine Frau gelernte Bankkauffrau ist und eben auch diese Büroarbeit, ich will jetzt nicht sagen, gern macht, aber halt gewohnt war und mir da doch eine ganze Menge Arbeit abnimmt, was so die Büroarbeit angeht.
So eine Nacht im Keller, gibt es das auch mal, wenn es irgendwie eng wird?
Selbstverständlich.
Okay.
Jetzt gerade in der Erntezeit, ja, das können auch viele gar nicht fassen. Gerade in der Erntezeit, ich meine, das Fenster ist begrenzt, ja. Da reden wir über, ich sag mal, 3 bis 4 Wochen. Und nur in dieser Zeit kannst du eben diese Arbeit tun. Und dann ist es egal, was die Uhr anzeigt. Du hast das ganze Jahr für diesen Zeitpunkt gearbeitet und musst von dieser Sache das nächste Jahr leben. Das sind deine Einkünfte. Und dann spielt die Uhrzeit, das Datum, der Feiertag keine Rolle. Dann geht's auch mal rund um die Uhr. Letztes Jahr war so ein Beispiel, auch durch die viele Nässe, die wir hatten. Da wurden dann Lesetermine nachts um 3 vergeben. Und dann sagst du natürlich nicht nein. Dann bist du dran. Ob du dann um 2 ins Bett gehst oder nicht, das bleibt dir überlassen. Und dann geht's wieder los.
Okay, das heißt, weil man die Maschine braucht. Das heißt, so weil man es, nicht ja. jede Maschine ja. natürlich hat, sondern ja, sich die leitet.
Der Lohnunternehmer dann sagt, hier, wir arbeiten praktisch rund um die Uhr. Du bist um 3 Uhr dran und um 2 Uhr oder wie auch immer. Und dann sagst du nicht nein, dann bist du dran, dann fährst du. Klar.
Also ich kenne das, ich wohne quasi auch fast im Weinberg und irgendwann, ich bin einer der Ersten, der merkt, es geht los, weil es ist meistens 3 Uhr in voller Beleuchtung die Weinberge am Haus vorbei. Genau, mir macht das nichts aus, ich finde das spannend, weil ich kann mich umdrehen, aber ich weiß, jetzt geht die Lese los.
Genau so ist es. Teilweise will ich sagen, haben wir so ein bisschen zu kämpfen mit der Bevölkerung, gerade die neu aufs Land zieht, auch gerne natürlich in die Ortsrandlage und dann in Berührung mit Ackerflächen oder Weinbauflächen kommt. Und dann heißt es dann, ja, muss der denn jetzt um diese Uhrzeit da draußen rumarbeiten? Und dann sage ich immer, Leute, der macht das nicht aus Spaß an der Freude, der macht das auch nicht, um euch zu ärgern. Der macht das, um sein Lebensunterhalt zu verdienen, um die Ernte zu retten und einzufahren. Und dann denkst du so manchmal, ach ja, jetzt haben sie es vielleicht kapiert, ja, aber teilweise schwierig.
Also ich brauche da gar keine Erklärung, weil das sagt mir einfach der gesunde Menschenverstand, kein Mensch fährt freiwillig nachts um 3 Uhr mit einer Maschine in den Weinberg.
Aber das Thema gesunder Menschenverstand ist wieder ein anderes Thema.
Ja, das stimmt. Da steckt ein Grund dahinter.
Ganz genau.
Entweder hat es etwas Wettertechnisches zu tun oder es hat etwas dann mit der Verfügung der Maschine zu tun. Ja?
Genau so ist es.
Weil ich glaube, jeder normale Mensch würde das mit Licht bei Tag machen, wenn es gehen
viel
würde.
Ganz genau.
Und ich weiß, es ist sogar, glaube ich, bei Bio-Betrieben ist es halt noch heftiger, weil da müssen die Sachen vorher noch sauber gemacht werden und gereinigt werden. Die haben noch weniger Zeitfenster.
Das muss ja alles passen dann, ja, ganz genau, richtig.
Ja. Eine Sache habe ich noch, das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein. Ich finde das so toll, wenn ich durch die Weinberge gehe, dass man wirklich auch die Veränderung sieht, weil also früher war ja oft alles braun und weg.
Bearbeitet,
Und mittlerweile ist es so, dass man sieht, da steht grün unter den Reben und da hat sich echt wirklich was.
Da hat sich sehr, sehr viel getan. Auch was, ja, das hat das eine mit dem anderen zu tun. Ich sage nochmal die Generation meines Vaters. Da kam die Industrie und sagte, ich habe hier einen wunderbaren Weinbaudünger, den werft ihr da raus in die Weinberge. Je mehr es ist, umso besser ist es, umso mehr Trauben könnt ihr ernten und so weiter und so fort. Das hat man getan. Es durfte kein Pflänzchen wachsen, nichts Grünes, kein Unkraut. Mittlerweile ist sowieso jede zweite Gasse begrünt, um die Befahrbarkeit der Weinberge zu gewährleisten. Und in den anderen Gassen wird so gespielt, dass man praktisch mit natürlicher Begrünung oder mit eingesäter Begrünung, mit Plü-Mischungen arbeitet. Wir denken ja auch an unsere Insekten, die wir ja ganz dringend brauchen. Jetzt ist wieder die Herbstbegrünung eingesät. Das heißt, dass die Befahrbarkeit der Gasse gewährleistet ist, dass die Böden nicht strapaziert werden. Und dieses ganze Grünzeug, was da wächst, wird dann im nächsten Frühjahr eingearbeitet. Und somit habe ich mir den ganzen mineralischen Dünger gespart.
Perfekt. Ja? Und es geht zum einen natürlich für die Arbeit um die Befahrbarkeit, aber es geht natürlich auch, ich meine, wenn mal richtig Regen kommt, wir wollen ja auch nicht, dass alles runterkommt.
Dass der Boden festgehalten wird, ja, durch die Wurzelung und alles, ganz genau, ja. Struktur in den Boden, Bodenlebewesen, der berühmte Regenwurm und was da alles kreucht und fleucht, da wird schon aufgepasst. Und drum kann ich nie verstehen oder werde es wahrscheinlich nicht verstehen, warum immer die Landwirtschaft da so drangsaliert wird und sagt, ihr macht alles kaputt.
Und wir sind ja in Deutschland nicht alleine. Die niederländischen Kollegen haben das gleiche Problem. Und jetzt gerade, wenn man Deutschland und die Niederlande nimmt, man muss es immer sagen, das ist die effizienteste Landwirtschaft der Welt. Und mit Erschrecken sehe ich, dass wir Flächen stilllegen. Und diese Flächen werden dann in Südamerika oder anderen Ländern aufgemacht. Und dort herrscht nicht die Produktivität. Und es herrschen nicht die Umweltstandards.
Genau so ist es.
Das heißt, alles, was wir hier wegmachen, entsteht irgendwo auf der Welt.
Richtig, muss dann zu schlechteren importiert werden, mit wahnsinnigen Transportwegen.
Und wir hatten das erst vor kurzem bei den Kartoffeln. Ich weiß gar nicht, welche Supermarktkette das war, die aus dem Handel geholt werden mussten wegen einem Mix von Sachen, die nicht drin sein sollten.
Die nicht da reingehören, das sind eben ganz andere Bestimmungen. Da sind teilweise Pflanzenschutzmittel am Start, die bei uns schon seit Generationen verboten sind. Aber der wird beim Import oder beziehungsweise Export der Länder wird dann da nicht nachgeguckt.
Nein, wie soll man es auch kontrollieren? Also ja. Müssen wir auch ganz ehrlich sein. Ja. Das heißt, Tonnen von Lebensmitteln lassen sich nicht kontrollieren.
Lässt sich nicht kontrollieren. Aber ich finde es ganz wichtig, auch die Verbraucher. Man müsste da einfach ein bisschen mehr regional denken und vor allen Dingen jahreszeitlich denken. Was wächst in welcher Jahreszeit? Muss ich unbedingt an Weihnachten Erdbeernachtig essen? Oder, ja, es sind ja so viele Beispiele, die man jetzt aufzählen könnte, dass man einfach sagt, okay, in dieser Jahreszeit wächst bei uns das, wir haben das Wintergemüse, wir haben im Frühjahr diese Obstsorten und dass man da einfach regionaler denkt, ja, dass der Import einfach da ein bisschen eingeschränkt wird. Ja. Allein die Transportwege, es ist unvorstellbar, was da an CO2 produziert wird, Urwälder gerodet wird, was alles nicht sein müsste. Ja,
ja, und dann sparen wir mit irgendwelchen Kleinigkeiten hier was ein und in Wirklichkeit bringen wir es an anderen
genau Ecken so ist es.
Ja. Aus, ja. Ist gleich geht's weiter im Gespräch mit Patrick Gauer. Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.